Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Rike und vorm großen Regenguss feiern wir heute noch das Badengehen. Kennt ihr dieses Kleidungsstück hier?
Das Oberteil sieht so aus wie ein BH.
Also die ziehen die Mädchen an beim Schwimmen und wir ziehen ja die Badehosen an.
Also ich hätte nicht gedacht, dass die Römer das auch schon hatten.
Ja, aber nur hatten die Römer den Bikini nicht beim Schwimmen an. Welche Geschichte hinter dem total normalen Bade-Zweiteiler steckt und warum diese Mode früher für große Aufregung sorgte, das erfahrt ihr heute. Und Aufregung ist natürlich das Stichwort. Gestern ging's heiß her auf dem Fußballrasen. Gastgeber Frankreich gegen Portugal.
Willkommen zum Grande Finale.
Final do Campeonato Europa.
Die Motte schwimmt mir gerade wieder direkt vor der Brille entlang. Warum Motte? Weil der Stadionhausmeister das Licht angelassen hat.
Aber das war nur eine flatterige Nebensache. Die flatterigen Hauptsachen, die geschahen vor den Toren.
Roman zieht den Ball scharf rein, Griezmann!
Sehr schöner Dreh am Strafraum. Schuss, Pfosten! Pfosten von Gignac!
Le Poteau!
Ganz viele Gefühle und gleich spreche ich mit unserem Sportexperten über das Spiel gestern und überhaupt über diese ganz schön kuriose Fußball-Europameisterschaft. Das ist der Kakadu-Infotag, ganz sportlich heute, finde ich gut. Ein bisschen französische Musik im Kakadu, das wird die Franzosen aber nicht groß trösten. Sie haben verloren gestern im EM-Finale gegen Portugal. Und was war das? Jedenfalls am Schluss vor allem für ein Krimi. Ich habe zusammen mit Kakadu und Tiger geschaut und jetzt kann ich es euch ja sagen, die beiden waren für Portugal. Und es hat sich vor dem Fernseher bei uns so angehört.
Eine ganz bittere Minute in diesem Finale. Ronaldo, der Superstar der Portugiesen, unter Tränen auf dem Rasen sitzt.
Nein, das kann doch nicht sein. Ich bin verrückt.
Bitter, Ronaldo muss raus.
Das war ein Schock und ich bin jetzt verbunden mit unserem Sportreporter Stefan Osterhaus in Paris. Stefan, hallo. Hörst du mich?
Rieke.
Ja, du sag mal,
gut, ja.
ganz ehrlich, was ist denn dir durch den Kopf gegangen, als Ronaldo, der Superstar Portugals, nach nur 25 Minuten vom Spielfeld musste?
Ich dachte mir nur, oh Gott, darf nicht wahr sein, er hat diesem Finale ja so entgegengefiebert und wollte dieses Ding ja unbedingt gewinnen. Dachte mir, um Himmels Willen, wenn die Portugiesen das Ding noch verlieren, dann wird er zu einer ganz tragischen Figur und das ist dann ganz schlimm für ihn. Und ich muss sagen, in dem Augenblick hatte ich auch nicht daran geglaubt, dass die Portugiesen dieses Ding noch gewinnen. Aber dann in der Halbzeit hat Ronaldo ja auch eine große Kabinenansprache gehalten an seine Mitspieler. Er war also auch, obwohl er nicht auf dem Platz stand, noch ganz wichtig für die Mannschaft in diesem Spiel. Und am Ende hat er sich ja den Sieg auch selber ein wenig zugeschrieben. Ein bisschen eitel ist er ja schon, das ist ja kaum zu übersehen.
Ja, aber die Mannschaft, die hat doch wirklich Kämpferherz bewiesen. Dann gab es diesen Gänsehautmoment, Minute 109. Und da hören wir nochmal kurz rein in den Fußballabend. Kakadu war hin und weg.
Eda! Otto!
Das Wunder ist da, die Party-Portugiesen sind alle auf dem Feld, Portugal gewinnt dieses Finale.
So, jetzt haben wir nochmal ganz ausgiebig gefeiert und jetzt kommen wir mal zu den Franzosen. Wie ist denn die Stimmung in Paris, Stefan?
Auch ziemlich gedämpft. Die war ja sehr gut, nachdem sie ins Finale eingezogen sind. Zum ersten Mal ja beim Turnier gegen Deutschland gewonnen. Also da war in Paris richtig was los und hier war es relativ gedämpft. Allerdings, ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt. Ich habe es mir viel deprimierter vorgestellt. Insofern, sie haben es mit Fassung getragen. Es hat zwar auch einige Zonen gegeben, wo es Randale gegeben hat, aber es hielt sich noch in Grenzen. Insofern, würde ich sagen, haben die Franzosen die Niederlage mit Fassung hingenommen.
Die Franzosen haben ja vorher uns rausgeschmissen. Ich habe dann gestern so gedacht, Mensch, der Dominantere verliert am Schluss. War das so die Regel?
Ja, nicht ganz. Ich fand die Portugiesen ja als Mannschaft eigentlich doch ein bisschen besser als die Franzosen, weil sie eigentlich so in allen Teilen die besseren Spieler hatten und das Ganze irgendwie auch besser aufs Feld bringen konnten. Die Franzosen sind halt sehr körperlich, sehr robust, sie rennen viel, ist eine wirklich starke Mannschaft, aber ich fand einfach, dass die Portugiesen den besseren Plan hatten. So kam es mir vor.
Okay, ich habe es ein bisschen anders gesehen, aber am Schluss gebe ich dir vollkommen recht. Wie haben wir uns denn gemacht beim Turnier als deutsche La Mannschaft, wie sie auch heißt?
Oh, ganz gut eigentlich, fand ich, ganz gut. Es fing ja relativ verhalten an, dann gab es ja das eher zähe Spiel gegen die Polen, dann was gegen Nordirland, war das in Ordnung. Und dann folgten ja zwei wirklich gute Spiele, also gegen die Slowakei, dieses 3:0. Und dieses sehr spannende, fußballerisch war das sicherlich nicht so ganz doll das Spiel, aber unglaublich spannende und auch sehr enge Spiel gegen die Italiener mit diesem lustigen Elfmeterverschießen am Ende, wo man dachte, also gleich treten auch noch Laurel und
Jeder
Hardy zum Elfmeter
an. Jeder darf mal die Lampe
an.
Treffen da oben,
genau. Dick und doof, ne? Und insofern fand ich das ganz gut, was die gemacht haben. Und ich fand sie auch in Marseille da, in diesem Spiel gegen die Franzosen, fand ich auch, dass sie da die bessere Mannschaft waren. Also sie haben da was geschafft, was man ja eigentlich kaum einer Fußballmannschaft zutraut. Ein Gastgeber in dieser unglaublich aufgeheizten Atmosphäre von Marseille. Also da war ein ohrenbetäubender Jubel. Sowas habe ich noch nicht mal in Dortmund erlebt, so einen Krach. Ja. Diese Kulisse wirklich ruhig zu kriegen, dass es einfach mucksmäuschenstill war im Stadion. Also da muss eine Mannschaft wirklich schon sehr imponierend auftreten. Und das haben die Deutschen da gemacht. Sie hatten da in diesem Spiel wirklich Pech. Und wenn man da nochmal vergleicht so zwischen diesen beiden Spielen, Portugal gegen Frankreich und Deutschland gegen Frankreich. Also da hat sich die deutsche Mannschaft einfach wesentlich besser gemacht.
Das war das beste Spiel für mich. Und jetzt frage ich dich mal, warum kam mir die EM trotz dieses tollen Spiels so unendlich lang vor?
Weil sie so unendlich lang war. Die EM war dieses Jahr nur einen Tag kürzer als eine Fußball-Weltmeisterschaft. Also der Europäische Verband UEFA hat das Ding wirklich aufgeblasen, ohne Not auch aufgeblasen. 24 Mannschaften spielen mit. Und das Ganze zieht sich wirklich wie ein Kaugummi. Und das hat dem Turnier auch überhaupt nicht gut getan. Und wir haben ja gerade quasi im Vorbeigehen wirklich alle Spiele fast schon genannt, die wirklich einen Erinnerungswert hatten. Da gab es noch ein Spiel der Italiener gegen die Spanier und eins gegen die Belgier. Also Italiener waren häufig beteiligt. Aber wirklich guten Fußball hat es bei dieser Europameisterschaft nicht gegeben. Ich würde sogar sagen, das ist das schlechteste Turnier, das ich je gesehen habe.
Das ist ja bitter. Dann schlagen wir nochmal die Flanke doch zum Abend gestern und zu Ronaldo, weil ich habe eine steile These. Ich sag ja, Ronaldo ist eigentlich der perfekte Kakadu-Hörer, wenn er Deutsch könnte. Verstehst du, was ich meine?
Ich reime es mir. Du meinst, weil er sich so eine kindliche Freude erhalten hat?
Ja, oder? Und auch kindliche Wut und kindlichen Trotz, die ganze Leidenschaft. Also der ist irgendwie nicht erwachsen geworden. Manchmal mag man es, manchmal mag man es nicht.
Ja, es gibt Momente, in denen er sehr erwachsen wirkt, aber dann wirkt er wiederum auch so, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und er ist doch recht egoistisch und ich denke doch, dem würde ich zustimmen, was du sagst, ja?
Also Ronaldo, Kakadu, grüß dich und Portugal wird gratuliert, auf jeden Fall. Vielen Dank, Stefan in Paris. Stefan Osterhaus war das. Wir haben gesprochen über die Fußball-Europameisterschaft und jetzt ist mit dem Thema Fußball auch mal Schluss und es gibt Eis. Wobei, das mit dem Eis ist unter Umständen auch wieder nicht so einfach. Phyllis und Mike mit äußerst passender Musik zum Wetter und wir bleiben am Baggersee und schauen uns mal die Badegäste da an. Bei den Mädchen ist manchmal ein Badeanzug zu sehen, die meisten aber, na klar, die haben Bikini an. Und jetzt schnoddere ich das hier so runter. Bikini kennt jeder, trägt jeder, aber als der Bikini vor 70 Jahren zum ersten Mal präsentiert wurde, in einem Schwimmbad in Paris war das, na, das gab einen Aufschrei. Auweia, so viel Haut zu sehen und überhaupt. Aber das ist nicht die einzige Geschichte, die es zu erzählen gibt beim Thema Bikini. Brigitte Jünger nimmt sich das gute Stück jetzt mal genauer vor. Auf geht's.
Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein.
Wie? Nur die Badehose? In unsere Tasche gehört mindestens noch ein Badeanzug und natürlich der allerneueste und schickste Bikini.
Also die ziehen die Mädchen an beim Schwimmen und wir ziehen ja die Badehosen an.
Ein Bikini hat schon den Stoff von einem Badeanzug, nur er sieht eben halt nicht aus wie ein Badeanzug.
Der Bikini ist zweiteilig.
Der Bikini hat einen Oberteil und einen Unterteil.
Das Oberteil sieht so aus wie ein BH.
Es war ihr
kann man schnell auf Toilette gehen, weil beim Badeanzug, da muss man den ganz ausziehen und beim Bikini nur das Unterteil.
Ich ziehe das dann meistens an, auch wenn es dann eher heiß ist, weil dann klebt der Badeanzug sonst immer so am Körper.
Praktisch ist er und wenn man es genau nimmt, schon uralt. Im 4. Jahrhundert nach Christus, also vor immerhin mehr als 1600 Jahren, trugen schon römische Sportlerinnen Bikini. Das bezeugt ein erhaltenes steinernes Mosaik in einer römischen Villa auf Sizilien.
Der Bikini von den Römern ist trägerlos und rot.
Also ich hätte nicht gedacht, dass die Römer das auch schon hatten.
Einen nackten oder fast nackten Körper abzubilden, damit hatten die Römer keine Probleme. Der nackte Körper stand für Gesundheit, Stärke und einen guten Charakter. Doch dieses Ideal änderte sich im Laufe der Jahrhunderte ganz gewaltig. Als die Menschen im 19. Jahrhundert in Europa anfingen, Strandurlaub zu machen, war Verhüllung angesagt. Nackte Arme zeigten höchstens die Männer. Frauen trugen Badekleider, die kaum einen Fitzel Haut freiließen. Wer es wagte, Schultern, Bauch oder Knie zu zeigen, konnte verhaftet werden.
Die haben gedacht, dass der nackte Körper schlimm sei.
Vielleicht, weil wenn jemand das zum Beispiel macht und dann das ganz normal finden würde, dass dann alle anderen das auch machen würden. Und deswegen haben die das, glaube ich, eher verboten.
Das blieb auch im 20. Jahrhundert noch so. Doch als der Zweite Weltkrieg 1945 endlich zu Ende war, machte sich ausgerechnet ein französischer Automechaniker Gedanken über die neue Badebekleidung. Vier Dreiecke fand Louis Réard, der Erfinder, reichen doch.
Für die Busen zwei und für das Hinterteil und das Vorderteil.
Und diese Kleinigkeiten sollten wie eine Bombe einschlagen. Da die USA zu dieser Zeit gerade mit Kernwaffentests auf einer Inselgruppe mit Namen Bikini im Pazifik Aufsehen erregten, nannte Monsieur Réard seine zweiteilige Kreation genau so: Bikini. In der Sprache der Bikini-Atoll-Bewohner bedeutet der Name Land der vielen Kokosnüsse.
Atomwaffen sind giftig. Und zum Beispiel Atombomben, die könnten halt die halbe Welt erstmal kaputt sprengen und dann noch verseuchen.
Leider waren die Menschen vor 70 Jahren noch nicht so weit, die Gefährlichkeit der Atomwaffen zu erkennen. Der neue Bikini kam ihnen viel gefährlicher vor. Kein Model wollte das bisschen Stoff anziehen. Zu unanständig, hieß es. Schließlich engagierte Louis Réard eine Nackttänzerin für die Vorführung des Bikini am 5. Juli 1946 im Pariser Schwimmbad Piscine Molitor.
Eins, zwei, drei, na, was ist denn schon dabei?
Danach dauerte es noch mehr als 10 Jahre, bis der Bikini wirklich von vielen Frauen getragen wurde. Zunächst waren es nur ein paar Filmstars, die damit für Aufsehen sorgten. Heute besitzt ihn jedes Kind.
Meiner ist blau mit Schmetterlingen.
Meiner ist blau und hat weiße Streifen.
Meiner ist rot und hat so ein Ankermuster.
Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi-Bitzi-Dini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn.
Eins, zwei, drei, na, was ist denn schon dabei?
Oh. Heute? Ist gar nichts mehr dabei. 70 Jahre wird er gerade alt und hat eine echt spannende Geschichte, der Bikini. Brigitte Jünger war das mit einem Beitrag. Ihr hört euren Kakadu im Deutschlandradio Kultur und wenn ihr uns verpasst habt oder mehr wissen wollt, klickt euch durch auf kakadu.de. Da gibt's auch den Podcast zum Abonnieren, könnt ihr Kakadu ganz in Ruhe nachhören. Ganz einfach kakadu.de.
Hallo?
Hör mal, ich muss dir einen neuen Witz erzählen. Pass auf. Kommt ein Mann zum Arzt, sagt der Arzt, habe ich dir den vielleicht schon erzählt?
Tja, ich weiß nicht. Ist es ein guter Witz?
Klar!
Wirklich? So richtig gut?
Total gut! Du lachst dich schlapp, ich schwöre!
Also dann bin ich mir sicher, so einen hast du noch nie erzählt.
Deine Freunde mit lange Ferien. Manche von euch stecken ja schon mittendrin, andere kurz davor, wieder andere sind im Endspurt. Und wir beim Kakadu, wir kümmern uns einfach um den ganzen Sommer. Wir haben ihn kurzerhand zum Sportsommer erklärt und das ist natürlich keine Kunst. Gerade hatten wir die Fußball-EM, Tennis in Wimbledon ist frisch vorbei, jetzt ist Leichtathletik-WM, bei der Tour de France strampeln sie wie verrückt auf ihren Rädern. Sport ist im Sommer ein Riesenthema, aber wir gucken uns das eben auf Kakadu-Art an. Wir machen auch mal Sport ohne zu schwitzen oder wir schauen bei unserem inneren Schweinehund vorbei, der ja naturgemäß eher unsportlich ist. Heute allerdings treffen wir die ganz, ganz Ehrgeizigen, die so richtig an die Spitze wollen. Sie machen Leistungssport und der muss dann tatsächlich in ihrem Leben auf Platz 1 stehen. Uiuiui.
Der Kakadu-Sportsommer. Mein Leben für den Sport.
Also ich möchte mal zur Olympiade fahren und da auch erfolgreich teilnehmen.
Elena, 15 Jahre, Turmspringerin.
Auch fest. Und die Arme ruhig.
Ein Leben zwischen Schwimmhalle und Schule mit 6 Stunden Training pro Tag.
Warum ist das so? Alle Ruhe, stehen, Schultern bleiben, langsam in den Arm. Rupst du hier rum.
Um einen Sprung sehr gut zu können, muss man schon lange üben. So bei einfachen Sprüngen dauert es so ein Jahr ungefähr. Und wenn man einen schwierigeren Sprung macht, dann dauert es erstmal so ein halbes Jahr, bis man den überhaupt so einigermaßen gut ins Wasser kriegt. Und das dauert halt wirklich sehr lange, bis man den wirklich perfekt kann.
Gewinnen heißt, dass du bereit bist, länger zu laufen, härter zu arbeiten und mehr zu geben als alle anderen.
Also ich glaube, das Mädchen will halt dann unbedingt ihren Traum erfüllen und dann zieht sie das durch.
Also ich finde das sehr anstrengend und 6 Stunden könnte ich mir nicht vorstellen. Finde ich zu schwer, plus Schule. Ein Mensch braucht ja auch ein bisschen Freizeit und eine Pause und so.
Wenn du in deinem Training immer nur 90% gibst, dann wirst du auch, wenn es darauf ankommt, nur 90% geben.
Zu wenig Freizeit, zu anstrengend, zu schwer? Das gibt es nicht im Profisport. Nicht, wenn du einmal auf dem Siegertreppchen der Weltspitze stehen möchtest. Für Trainer Sven Plötz ist das eine ganz logische Sache.
Wenn man erstmal das Talent für eine Sportart mitbringt, dann fehlt es nur noch ein bisschen an Fleiß und Motivation und wirklich viel, viel Engagement. Viel in die Halle gehen, viel draußen auf dem Sportplatz sein und dann Talent, dann kann man Olympiasieger werden irgendwann mal.
Also manchmal überlegt man schon, ob man aufhört. Ich habe jetzt auch schon viele Verletzungen und kann viel nicht mitmachen oder so, aber ich kriege das schon hin.
Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen.
Turmspringerin Elena ist für ihren Olympiatraum nach Berlin gezogen, hunderte Kilometer entfernt von ihrer Familie, von ihren Eltern. Sie lebt in einem Sportinternat zusammen mit vielen Mädchen und Jungen, die ebenfalls davon träumen, eines Tages zu den ganz Großen zu gehören. Elena hat sich mittlerweile die nächste Stufe emporgekämpft. Sie darf mit zu den Olympischen Spielen nach Rio fahren.
Also ich kann den Traum sehr verstehen, wenn man sowas also unbedingt will, dann kann ich das gut verstehen, dass man dann da auch so wegzieht und sowas, um den Traum sozusagen wahr werden zu lassen.
Ich könnte mir das nie vorstellen. Ich würde nie von meinen Eltern wegziehen.
Ich würde auch nicht gerne von meinen Eltern wegziehen, weil die ist mir einfach wichtiger als so eine blöde Medaille.
Also ich will keinen Sport machen. Ich will einfach nur arbeiten gehen und in die Schule gehen.
Naja, aber es gibt ja diesen großen, großen Unterschied eben zwischen Freizeitsport, den mache ich ab und zu, bin ich total stolz drauf, und Leistungssport. Und davon haben wir eben gehört im Kakadu-Sportsommer. Nächste Woche geht es in unserer Reihe dann um die Fans, denn ohne die würde großer Sport ja nur halb so viel Spaß machen. Und das war's mit dem Infotag für heute. Morgen ist Medientag bei uns, da gibt's Buchtipps, Hörbuchtipps und wir kümmern uns um die spannende Sache www.internet.
Dieses World Wide Web bedeutet ja das weltweite Web, dass man alles, was auf dem Internet ist, in jedem Land lesen kann.
Weltweites Netzwerk sozusagen.
Melde Chaos im Hirn. Ein Netzwerk rund um die Welt und es ist nicht zu fassen. Bitte um Aufklärung.
Die Aufklärung, die folgt morgen, denn hier geht's jetzt weiter mit den Kollegen vom Musikmagazin Tonart. Ich bin Rike, freue mich auf euch und sag wie immer Tschüss und Bye-bye, bis morgen um 3.